The only thing worse than dragons, Americans. As a freshman said.
Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak?
Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen.
Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond.
Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, dem Monster- und Genre-Film-Podcast eures Vertrauens, bei dem sich Dragon und Tabaluga gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und meine Live-Schaltung geht über Meilen hinweg rüber zu meinem guten Freund, dem Philipp.
Hallo miteinander.
Hey Philipp, ein Film aus deiner Adoleszenz, hast du das letzte Mal gesagt, schauen wir
ja,
an.
Ja, absolut, absolut.
Die Herrschaft des Feuers oder Reign of Fire von 2002.
Also, ich habe ja auch schon das letzte Mal gesagt, dass ich von dem Eindruck her, den ich von dem Film hatte, und es ist ehrlich gesagt schon ein paar Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen hatte, da hatte ich nichts als Begeisterung für den Film übrig. Und hören wir gleich, ob das noch so geblieben ist. Ne?
Ja, wir haben ja den Film im Stream zusammen angeschaut, Corona-konform.
Absolut. Ich würde sagen, dann steigen wir doch gleich mal in die Handlung ein.
Philipp, übernehmen Sie.
Dann erzähle ich den Leuten, was da so abging. Wir gehen so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Der Film ist 2002 rausgekommen, aber spielt erst mal 2008.
Also wir gehen eigentlich in die Zukunft.
Wir gehen zurück in die Zukunft.
Ja.
Im Jahr 2008 stößt man bei Grabungen unter London auf ein uraltes Drachennest. Die Flugechsen erwachen und vernichten die Stadt, verbreiten sich rasend schnell und rotten die Menschheit fast aus. 12 Jahre später ist unser menschlicher Lead, Quinn, der Anführer einer Gruppe, die in einer mittelalterlichen Festung versucht, in der postapokalyptischen Welt zu überleben. Die Nahrungsmittel sind knapp, die Verzweiflung wächst und es lauert ständig die Gefahr feurig von oben. Gerade als eines der wenigen verbleibenden anbaufähigen Felder bei einem Drachenangriff verbrannt wurde und es kaum schlimmer kommen kann, finden auch noch ein Trupp Amerikaner, angeführt vom toughen Van Zan, den Weg zum Unterschlupf der Gruppe. Die Yanks, die bereits mehrere Drachen zur Strecke bringen konnten, wollen dem anscheinend einzigen Drachenbullen weltweit, der immer noch in London haust, den Garaus machen und der gesamten Spezies somit ein Ende bereiten. Die Amis versagen schlimmer als die Kansas City Chiefs im diesjährigen Super Bowl. Und nur Van Zan und die Helikopterpilotin Alex überleben das Inferno, das vom gigantischen Männchen angerichtet wird. Der Feuerspucker rächt sich dann auch noch, indem er den Spuren der Amis folgt und auch die Feste der Überlebenden abfackelt. Voller Verzweiflung und Wut starten Quinn, Van Zan und Alex einen weiteren Angriff auf den Drachenbullen und schaffen es tatsächlich mit einer anständigen Prise Glück, die Flugechse zur Strecke zu bringen.
Was für ein Ritt.
Was für ein Ritt. Also gleich mal ganz kurz zur Prämisse von dem ganzen Streifen, also von der Story im Prinzip, vom Setting. Das ist so bescheuert, dass es einfach nur geil ist. Ich liebe es. Es ist Mad Max plus Drachen.
Ja, das ist was, das man heutzutage eigentlich relativ selten sieht. Das ist so der B-Movie-Plot, aber mit einem A-Movie-Budget. Wobei, das Budget, das würde wahrscheinlich mit dem Cast heutzutage deutlich gesprengt werden.
Also da kann man dann wahrscheinlich alleine für die beiden Leads schon das gesamte Budget hinblättern. Wir haben nämlich einen hammermäßigen Cast für jetzige Verhältnisse. Damals ein Prä-Batman Christian Bale, also Prä-Batman Post-American Psycho. Der ist in unserer Hauptrolle als Quinn.
Quinn Abercrombie.
Ja, auch ein absolut geiler Name.
Das ist die Hauptfigur, der ist, der 2002 als Kind auch als erstes einen Drachen sieht, weil seine Mom, gespielt von der Borgkönigin, buddelt da quasi irgendwie eine neue U-Bahn oder so und da kriechen die Drachen raus. Und der übernimmt dann im Jahr 2020, letztes Jahr quasi, ist er dann der Anführer von den Überlebenden dort in dieser Burg. Und Du merkst, der hat geborene Anführerqualitäten, aber du merkst, er ist ein sehr vorsichtiger Mensch. Ja. Er spielt lieber auf sicher. Ja, wir bleiben hier, wir verbarrikadieren uns. Und deswegen lehnen sich die Leute so langsam immer mehr gegen ihn auf, weil sie sehen da einfach keine Zukunft mehr.
Außerdem ist er nebenbei noch der einzige gut genährte Mensch in der ganzen Feste.
Nicht mit einem nur gut massiven genährt, sondern gut gepumpt.
Gebufft. Ganz witzig, anscheinend. Wir kommen dann gleich noch zum nächsten Schauspieler. Anscheinend hat sich Christian Bale, ganz so wie er halt als Charakterdarsteller ist, für diese Rolle runtergehungert. Dann haben wir gesehen, dass der andere Schauspieler mit Sixpack um die Ecke gekommen ist und hat sich einfach schnell mal wieder so 15 Kilo Muskelmasse raufgepumpt, damit er aussieht wie ein Badass.
Totaler Wahnsinniger.
Es ist einfach geil. Dann kommen wir gleich zu dem, zu Van Zandt. Das ist der Anführer der Amerikaner.
Der Militärs, die dann aufkreuzen.
Genau, und das ist ein Prä-Schnulzen- und Prä-Charakterdarsteller Matthew McConaughey, der einfach in seinem Originaldialekt in einem tiefen texanischen, nein, mal so tief, ich glaube, da hat er es zurückgedreht, mit seinem texanischen Akzent um die Ecke kommt und einfach der größte Badass der verbleibenden Welt ist.
Mit rasiertem Kopf und keine Ärmel oder dafür ein Mords-Tribal-Tattoo.
Die richtig scheiße aussehen und ich finde es super. Es sind einfach richtig schön mit Edding aufgemalte Tribal-Tattoos mit Drachenköpfen und sonstigem Schrott. Es ist wunderbar.
Drachenköpfe in den Tattoos?
Ich glaube, die haben gemeint, erkennen zu können, dass die Flammen und Drachenköpfe darstellen sollen. Aber egal, wenn nicht. Sie sehen auf jeden Fall richtig kacke aus und ich finde es toll. Das ist damals Anfang der 2000er, als Tribals cool waren und Leute sich sowas tatsächlich stechen haben lassen.
Also die es heute bereuen.
Der Charakter ist so ziemlich das Gegenteil von unserem Lead von Quinn. Van Zandt ist ein Draufgänger, der ist typisch amerikanisch, der hasst es einfach nur, dass die Leute einfach bloß in ihre Feste kauern und dort auf den Tod warten, seiner Aussage nach.
Eigentlich eine Balance, während der Quinn mehr defensiv ist, ist der Van Zandt dann der aktive Spieler hier.
Genau.
Zur Seite vom Quinn, oder vom Christian Bale, ist der Creedy, der so sein Hetero-Lebenspartner ist, oder vielleicht auch nicht. Gespielt vom Gerard Butler, bevor der seinen Durchbruch hatte.
Der Mann ist nicht mal, also du hast ja die DVD-Hülle zu Hause, der steht vorne drauf, stehen wirklich nur Christian Bale und Matthew McConaughey und Gerard Butler ist nicht mal erwähnt. Also auch vor seiner Buff-Zeit als König Leonidas und so weiter, bevor er der Heartthrob of all women all around the world wurde.
Es war die Zeit, dass der Gerard Butler noch gute Filme gemacht hat. Herrschaft des Feuers, Timeline, den finde ich gut. Eine Michael Crichton-Verfilmung, oder Crichton, ich weiß immer nicht, wer man den ausspricht. Wird auch von vielen verrissener, aber ich finde, der hat trotzdem auch was Cooles. Und der Gerard Butler, der kreuzt da in lauter so Genre-Perlen oder so vergessenen Genre-Filmen auf. Und dann spielt er so den Leonidas, kickt den Typen in den Brunnen rein und ja, das...
Aber als, jetzt in dem Film spielt er auf keinen Fall so ein Badass, also mehr so der Comic-Relief-Charakter, bringt dann auch so Sprüche wie, wie hat er es so schön gesagt in seinem schottischen Akzent, the only thing worse than dragons. Americans. Also einfach spitze. Hat dann aber auch eine Szene, die mir so nicht mehr so in Erinnerung war und das ist nämlich die Szene, in der er stirbt. Und da muss man tatsächlich sagen, dass der Film dann doch zumindest ein bisschen Tiefgang beweist, vor allem für das, dass der so ein B-Movie-Setting hat. Also insgesamt die Szene und so, wie das dann zusammenhängt, also fand ich, also kann auch an der Flasche Wein gelegen haben, die ich drin hatte, aber fand ich gut.
Also ich glaube, wir sind uns beide einig und ich glaube, das können wir schon vorab sagen, dass der Film deutlich besser funktioniert, wenn man davon eine Flasche Wein oder ein, zwei Flaschen Bier in das hat.
Ja, aber ich finde ihn so oder so geil. Ein Charakter, den ich noch mit einstreuen wollen würde, wäre AJ. Das ist eigentlich nur eine kleine Nebenrolle, der ein paar Mal auftaucht auf dem Screen. Das ist so der Funker der Überlebenden auf der Feste. Gespielt von niemand anderem als Dr. Julian Bashir von Deep Space Nine. Da hat nämlich Alexander Siddig die Rolle übernommen.
Als alter Trekkie ist dir das sofort aufgefallen.
Damals habe ich ihn noch nicht erkannt, aber dieses Mal dann sofort dachte ich mir, als ich die Stimme gehört habe, den kenne ich.
Du hast sofort reingeschrieben, das ist der Doktor. Und ich habe zuerst gemeint, dass irgendein Doctor Who. Ich glaube, die letzte Figur, die wir noch aufführen sollten, ist dann die Alex. Die zuerst Sidekick von Van Zan ist und Helikopterpilotin der Amerikaner. Und dann später eben halt so mit dem finalen Showdown eben zusammen mit Van Zan und Quinn den Drachenbullen jagt und eigentlich dann auch als Love Interest für den Quinn fungiert. Viel mehr als, dass sie mehr oder weniger so der menschliche Aspekt des amerikanischen Drachenjägertrupps ist. Hat's dann eigentlich nicht, aber es ist, haben wir dann festgestellt, dass die Gute auch von einem Bond-Girl gespielt wird, wie wir es bei einem von den Godzilla-Filmen gehabt haben, denn die wird gespielt von Isabella Skorupko und die war das Bond-Girl in GoldenEye.
Da schau her.
Als nächstes würde ich sagen, reden wir über die Drachen. Wir haben hier wieder den, von uns so gehassten, die gehassten Drachenkategorien, aber um es einfach zu erklären, es ist wieder der Wyvern-Körperbauplan,
genau.
Den wir eben auch schon im Dragonslayer gesehen haben und der später auch dann in Game of Thrones für die Drachen in der HBO-Serie benutzt wird.
Genau. Also was da jetzt vielleicht noch zu sagen ist, was ich ziemlich cool finde vom gesamten Design in dem Film jetzt speziell ist, dass das in der Luft haben die alle ein sehr Fledermaus-mäßiges Design, also auch, dass die Flughäute, die sie haben, bis weit hinter zum Schwanz hinterführen. Und was dann auch ein ziemlich cooler, jetzt nicht unbedingt der dem Realismus förderlich, aber was einfach cool aussieht, ist, dass diese Schwingen oftmals von Löchern gemarkt sind.
Ja, man merkt, dass sie Battle Damage haben.
Genau, also dass in diesen Flughäuten sind überall Risse und kleine Löcher drin, was natürlich ein bisschen bedrohlicher noch und übler rüberkommt. Finde ich ziemlich cooles Detail. Auf dem Boden sieht man nur den Drachenbullen mal. Da sind sie wieder sehr katzenartig. Mhm. Also man merkt einfach, dass das durch und durch Raubtiere sind. Und also ich finde das Design extrem geil. Man merkt definitiv den Einfluss vom Dragon Slayer. Also das Grundkonzept stammt von dort, das lässt sich nicht verleugnen. Aber die etwas modernere Umsetzung und das gesamte Design mit den ganzen Zacken und mit der Farbgebung.
Grau.
Ja. Darauf kommen wir dann noch. Der gesamte Film ist eigentlich in einem graublauen Ton gehalten.
Grau und mit hat man Feuer.
Mit Feuer. Also man hat diese beiden Akzente so als Kontrast und viel mehr gibt es in dem Film nicht. Aber insgesamt das Design von den Drachen finde ich extrem cool. Seitdem ich den Film gesehen habe, war das so meine Vorstellung, wie ein badassiger Drache auszusehen hat.
Ja, und nicht bloß von dir, weil ich glaube, das hat dann ganz Hollywood so gemacht. Wir haben schon gesagt, der Dragon Slayer hat so das Konzept etabliert oder Reign of Fire hat das dann zementiert, hätte ich mal gesagt. Und was sie auf jeden Fall stark geprägt haben, ist wie Drachen in Filmen Feuer spucken. So diese bodenständige Erklärung, das war damals so Anfang der Zeit, wie alle Filme versucht haben, realistischer zu wirken. Und dann wurde eine biologische Erklärung, wie das Drachenfeuer funktioniert, in den Film reingehauen. Und das ist eigentlich bis heute so. Die Drachen in Game of Thrones erwähnen wir ja ständig, was die Drachen angeht. Aber die spucken auf die gleiche Art und Weise Feuer. Man sieht, die haben zwei Kammern, aus denen sie Chemikalien spucken. Und diese beiden Chemikalien vermischen sich und entzünden sich quasi wie natürliches Napalm, wie es im Film so schön gesagt wird. Das ist angelehnt an einen Bombardierkäfer. Der hat eine ähnliche Abwehrreaktion. Der mischt zwei Substanzen zusammen in einer kleinen Kammer. Das erzeugt Druck und Hitze und er tut dann aus seinem Hinterleib dann eine kochende, ätzende Flüssigkeit rausschießen.
Geil!
Wenn man dann vorhin mal ein Video sieht, das ist eigentlich echt atemberaubend. Es ist der Wahnsinn, was es in echt gibt. Aber beim Rain of Fire ist man dann halt noch einen Schritt weiter gegangen, das Zeug entzündet sich und bam. Und es ist logisch und es funktioniert und es gibt gleich dem Drachen ein bisschen eine deutliche Spur mehr Glaubhaftigkeit.
Und du hast ja schon das Feuer erwähnt, nur dazu schon mal. Ich habe da so ein kleines Making-of dazu noch angesehen. Ich glaube, die haben einen guten Teil vom Budget, über das wir schon mal gesprochen haben, auf die Pyrotechnik verbraten. Die haben nämlich 8 metrische Tonnen flüssiges Propan verbrannt. Und mehrere tausend Liter Diesel.
Boom, baby.
Also, das ist echt Wahnsinn, was da ist. Man sieht es dem auch an. Du hast eigentlich in jeder Szene, egal wo gerade ein Drache war, brennt.
Und die haben sehr viel mit echtem Feuer gearbeitet. Und dadurch, dass der Film relativ grau, einfach komplett grau in grau ist und das Feuer eigentlich die einzige Farbe in den Film reinbringt, abgesehen vielleicht von den ein, zwei grünen Büscheln, die sie da probieren anzubauen. Und ansonsten hast du nur das Orange des Feuers. Und ich glaube, da ist das allein schon von der Belichtung her sehr wichtig gewesen, dass sie da mit echtem Feuer auch arbeiten.
Absolut.
Um eben ein bisschen Farbe und ja passendes Licht reinzubringen.
Ja, und man muss ja auch dran denken, zu der Zeit, also 2002 ist der Film gemacht worden, da animiertes Feuer sah da einfach nur scheiße aus. Das, ich meine, die tun natürlich sich ja heute noch schwer, halbwegs anständig Feuer zu animieren. Aber also das muss man dem Film wirklich zugute halten. Die haben mit bei den praktischen Effekten, was das Feuer angeht, haben sie nicht gespart.
Aber die digitalen Effekte von den Drachen, im Großen und Ganzen schauen die Effekte eigentlich schon cool aus von den Drachen. Aber du hast eigentlich gleich am Anfang, als man den ersten Drachen sieht, machen die eine wunderbare Großaufnahme. Du hast erst den Drachen, der so aus der Rauchwolke so einen Aufzugsschacht hochklettert. Das sieht doch gut aus. Aber dann machen sie den Fehler und geben uns eine richtig schöne, fette Großaufnahme vom Drachengesicht. Und das sieht halt einfach komplett 2002 aus. Es ist schade, weil an der anderen Stelle, wenn Van Zan dann den ersten Drachen umbringt und dann später der Drachenbulle, von denen haben sie jeweils zwar keine Animatronik, aber einen Dummy, ein Modell von den lebensgroßen toten Drachen, der am Rücken liegt. Dann hätte man von denen einfach das Gesicht fertig gemacht, dann hätte das Gesicht gefilmt und vielleicht ein kleines animatronisches Auge, das zwinkert, reingefügt, dann hätte das funktioniert. Das wäre nicht so viel teurer gewesen, wie das, was sie schon gehabt hätten. Das hätte deutlich besser ausgesehen. Aber das ist eigentlich, was die Special Effects angeht, ist das eigentlich Jammern auf hohem Niveau. Weil wenn ich da an die Star Wars Filme denke, die zur gleichen Zeit rausgekommen sind, mit Angriff der Klonkrieger,
Mr. Papa,
die sahen wesentlich synthetischer aus.
Ja, definitiv. Also insgesamt, der Film ist, was die CGI angeht, nicht perfekt, kann man nicht sagen, ist so. Ich finde es aber trotzdem solide und du hast es schon angesprochen, es gibt einen praktischen Prop von der Leiche des Drachen und das hast du im Film gesagt und das wäre mir an sich so gar nicht aufgefallen. Der Übergang war jetzt sehr gut. Wir haben eine wunderbare Szene, in der Quinn mit einem Pferd den Drachen lockt und Van Zan den dann mit einer Harpune vom Himmel runterholt. Und man sieht diesen Drachen dann praktisch...
Wie in Dragonheart.
Wie in Dragonheart. Ist das auch eine Anspielung auf Smaug? Und der Drache stürzt dann eben runter, landet am Boden und dann hat man einen fließenden Übergang von CGI-Bildern zum tatsächlichen Prop, das hier am Boden liegt. Und wenn du das gar nicht gesagt hättest, wäre mir das gar nicht aufgefallen, hätte ich gar nicht dran gedacht, okay, jetzt muss es hier vom CG-Bild zum echten, also zum tatsächlich gefilmten gehen. Und das ist mir ehrlich gesagt null aufgefallen. Und das ist ja eigentlich nur ein Kompliment nochmal an den Film, dass das überhaupt nicht aufgefallen ist und direkt dann in das Echte übergegangen ist.
Es ist somit auch eine von den Kernszenen des Films, eigentlich, als dann das erste Mal wirklich gezeigt wird, hey, der Van Zan, der kann Drachen töten. Allerdings muss ich sagen, dass ein Van Zan seine ursprüngliche Methode komplett bescheuert ist.
Aber so cool!
Also um das mal zu erklären, also der Van Zan mit seiner Truppe Drachentötern, der macht es so, zuerst platziert jemand drei Signalpfosten, damit sie ein dreidimensionales digitales Bild von der Umgebung haben. Soweit so gut, ist nicht schlecht, dann sieht man, wo der Drache ist. So, dann jagen sie, indem sie mit einem Kampfhubschrauber rumfliegen, dort Fallschirmspringer rausspringen lassen, die dann im Nahkampf Netze auf den fliegenden Drachen schießen. Dabei stirbt einer, weil er einfach vergisst, den Fallschirm zu ziehen und am Boden stürzt.
Den aber auch keiner warnt, dass er jetzt am Boden kommt, weil die haben ja das dreidimensionale Bild.
Ja, die gucken halt ja, zu, wie der abstürzt.
Alter, mach deinen Fallschirm auf. Nee.
Der andere wird, glaube ich, gefressener.
Ja.
Und wer stirbt noch? Ah ja, der Typ, der eigentlich die Signale aufstellen soll, der wird auch im Vorfeld schon von den Drachen gefressen. Aber und Quinn stellt dann den letzten Signalpfosten auf. Aber generell, wenn ich so drüber nachdenke, den Drachen tötet er dann eigentlich auf eine ziemliche Low-Tech-Variante, indem er sich einfach hinter den Berg, hinter den Hügel steht und dann mit seiner Balliste raufballert. Ich glaube, die könnten wesentlich effektiver arbeiten, ne? Wenn die einfach statt Fallschirm und Netzwerfern einfach da noch 4-5 andere Ballistenschützen hinstellt, mit dem Hubschrauber die Drachen über den Hügel rockt und jeden Drachen einfach in den Mettigel verwandelt.
Ja, aber, das wäre lang nicht so cool.
Also ich habe gefunden, dass wir über den Hügel gelockt und erschossen worden ist, das war die spannendste Szene. Und das war die coolste Szene. Und dass wir die Leute einfach runtergefallen sind, war, ja.
Ja, gut, aber das Prinzip ist cooler.
Das Prinzip ist schon cooler, weil es einerseits so das Hightech gegen die Drachen zeigen soll, dass hier mit Kampfhubschraubern gegen Drachen gekämpft wird, aber das versagt und letztendlich gehen sie dann wieder auf Ballisten über. Und auch im Finale kämpfen sie mit einer Axt und mit Armbrüsten gegen den Drachen.
Naja gut, die Armbrust hat da noch eine massive C.
Aber ja, naja. Generell hätte das ja auch ein Granatwerfer sein können.
Ja. Eine Sache noch zu den Drachen, wie von dem Aussehen her und so weiter, das ist nämlich auch ganz interessant, vor allem wenn sie fliegen, nicht das echt beeindruckend, wie gut die aussehen. Die sind nämlich komplett handanimiert. Also jede einzelne Bewegung, jeder einzelne Frame ist handanimiert worden. Und die haben sich da ganz ähnlich, die sind da ähnlich wie Herr der Ringe vorgegangen. Die waren einer der ersten Filme, die ersten ein Modell gebaut haben aus Gips und so weiter, dieses eingescannt haben und haben dieses dann praktisch jeden einzelnen Frame selbst bewegt. Von dem her ein Haufen Arbeit, der da drin steckt, in den paar Szenen, wo man die Drachen dann wirklich in Action sieht.
Ja, vor allem, weil es gibt ja eigentlich nicht so viele Drachenszenen.
Ja, aber ich finde, die Szenen, in denen man die Drachen sieht, die lohnen sich, weil die haben Impact. Das haben sie, finde ich, ganz gut gemacht. Das haben sie weise ausgesucht. Das sind bedeutende Szenen. Die Drachen haben dann immer eine Bedrohung und das bringt einfach die Aura rein. Du musst den Drachen nicht sehen, um zu wissen, okay, scheiße, da oben kommt jetzt gleich was Böses und das sieht übel aus.
War jetzt auch nicht als Kritik gemeint, sondern sie haben das Maximale aus den Szenen rausgeholt und ich glaube, das Budget hätte wahrscheinlich auch nicht viel mehr erlaubt, weil das war trotzdem eigentlich kein so teurer Film, relativ gesehen, aber er ist, glaube ich, an die Kinokassen auch komplett untergegangen.
Ja, also der Streifen hat ca. 60 Millionen Dollar gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat weltweit nur 80 Millionen eingespielt. Und wenn man jetzt dann noch Marketing-Späße und so weiter mit einrechnet, hat der Film definitiv Geld verloren.
Normalerweise so als Richtwert sagt man immer so, ich glaube, die Hälfte vom Budget nochmal aus Marketing rauf.
Genau.
Auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall nicht verwunderlich, dass es keine Fortsetzung gegeben hat.
Aber schade.
Ja, ich weiß nicht, die Drachen sind ja zum Schluss ausgestorben. Ich meine, auf das haben sie ja hingespielt.
Na und?
weil sie haben ja den einen männlichen Drachen umgebracht. Das ist was, über das können wir vielleicht auch noch reden. Es wurde ja versucht, so ein bisschen glaubhaft einen realistischen Drachen zu machen. Einerseits, aber andererseits pflanzt sich diese Spezies sofort, dass es nur ein Männchen gibt und hunderte Weibchen und das eine Männchen irgendwie alle Eier befruchtet.
Ja, es ist wie ein Fisch. Wird in dem Film beschrieben.
Das bringt mich jetzt ja, zu dem Punkt, bei einem Fisch, das ist verständlich, ein Fisch ist ein Wasser, du hast ein Trägermaterial, dass du praktisch deine dass du deine Saat verbreiten kannst.
Der Drache kann
Und es gibt einen Grund, warum das kein an Land lebendes Tier so macht. Also wie muss ich mir das vorstellen? Liegen dann in London überall Eier auf der Straße rum und der Drache, der fliegt drüber und schießt über die Stadt? Und selbst vielleicht. Sven, wie kommt denn das in die Eier rein? Sein Chemtrails, die er da hinterlässt.
Also zusammenfassend können wir bei dem Film vielleicht doch sagen, die Flasche Wein hilft, weil wenn man anfängt zu überlegen, ganz lückenfrei ist der Film nicht.
Rein vom Skriptstandpunkt hat es natürlich den Grund, man kann jetzt nicht zeigen, wie Fansen jetzt sagen, okay, wir töten jetzt die Drachen, dann gehen sie los und tun in einem Alleingang hunderte von Drachen töten, sondern das ist so ein bisschen so die Mothership-Trope, wie eben auch aus Star Wars Episode 1 oder aus Independence Day oder so.
Oder Star Wars Krieg der Sterne oder Star Wars Episode 7. Oder...
Nee, das ist ein Unterschied. Das bei Episode 1 ist, du hast ein Steuerschiff und unten hast du die Droidenarmee und du hast das Steuerschiff kaputt gemacht und deswegen ist die Droidenarmee ausgeschaltet worden. Okay. Und bei Independence Day war es gleich, du musst das Mutterschiff zerstören, überall auf dem ganzen Planeten wird der Krieg geführt, aber wenn du das Mutterschiff ausschaltest, sind alle anderen gleich kaputt. Ja. Und die gleiche Trope hast du halt hier. Damit die Guten gewinnen können, muss es ein schwieriges Ziel sein, aber das sie halt eben zu dritt auch erreichen können. Halt einen speziellen Drachentötner. Wobei, wie der Atomangriffe überlebt hat, wenn er durch eine Packung C4 kaputt geht.
Die Packung C4 ist aber auch direkt anscheinend an seiner Chemiebasis hier in die Luft gegangen, weil man hat ja dann gesehen, den hat es komplett zerrissen und das sah hammermäßig aus.
Ja, der ist schön hochgegangen, der Junge.
Ja. 8 Tonnen Propan lügen nicht. muss ich mir auch mal denken, also der ganze Plot und so weiter, das schreit eigentlich auch schon wieder nach der Fantasie eines 13-Jährigen.
Drachen versus Panzer?
Ja, Drachen versus Panzer zum einen, aber einfach überall nur Feuer. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte dann auch so mit 14, 15 so meine pyromane Phase, wo man dann an Silvester gar nicht genug davon bekommen hat, irgendwas in die Luft zu jagen oder so. Also ich glaube, die Filmarbeit an dem Film hat einfach nur unheimlich viel Spaß gemacht. Der Regisseur dann einfach so in jeder zweiten Szene mehr Feuer. Geil.
Ich weiß nicht, ob das am allen am Set so viel Spaß gemacht hat.
Hier wird Spaß machen.
Der Regisseur übrigens ist Rob Bowman. Der hat danach noch einen richtigen Klassiker gemacht, nämlich Elektra.
Oh Junge.
Und er wurde davor, hat der Film bei Akte X gemacht, also war Regisseur bei vielen Akte X-Folgen und hat er Regie geführt beim ersten Akte X-Film. Und ich glaube, daher kann vielleicht so ein bisschen dieser ausgeblichene Farbton kommen, weil Akte X war auch immer so ein bisschen farblos, so eine Akte X-Folge.
Jo, eine Sache mal noch zu Matthew McConaughey und Christian Bale.
Ja.
Hab ich gerade eben noch vergessen zu erwähnen. War auch in dem Making-of. Da gibt es ja diese wunderbare Szene, bei der sie sich gegenseitig richtig schön eins auf die Fässer geben, als der Konflikt zwischen den beiden Polen praktisch eskaliert und die sich prügeln. Und anscheinend war Matthew McConaughey damals schon so ein bisschen im Method-Acting drin. Der hat sich nämlich von allen am Set nur Van Zandt nennen lassen.
Gott. Also der Van Zandt, der ist ja jetzt ein nicht praktisch das Paradebeispiel für einen dreidimensionalen Charakter. Der ist quasi so edgy OC-Charakter von irgendeinem 13-Jährigen.
Ja, Mann, aber halt einfach nur ein Badass, einfach nur ein richtig cooler Badass. Und in dieser Kampfszene haben sich beide Schauspieler anscheinend gesagt, naja, es ist nass, es ist kalt, es ist ekelhaft und eigentlich wollen wir nicht viele Takes machen. Also wir geben jetzt beide von Anfang an Vollgas, damit wir vielleicht nur 2 oder 3 Takes brauchen. Es brauchte genau einen Take, weil das gleich perfekt war. Und Van Zandt verpasst Quinn eine Kopfnuss und die war aus Versehen echt.
Was heißt da aus Versehen? Ich meine, er ist Method Actor und sie wollten volle Kanne geben, also. Oder er war angepisst, dass der Christian Bale ihn mit seinem Sixpack überholt hat oder so.
Ja. Bei Christian Bale ist das schon eine ziemliche Maschine.
Ich würde mal sagen, Top und Flops?
Würde ich auch sagen.
Mit was bist du anfangen?
Tops. Ich habe jede Menge. Also, also im Prinzip eigentlich jede Szene mit Feuer, das habe ich schon angesprochen. was halt einfach wirklich alles praktische Effekte sind und 8 Tonnen flüssiges Propan, das ist einfach geil. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich die Drachen an sich als Top nehme, weil ich die einfach so cool finde, aber ich nehme die wohl übertriebenste und idiotischste Szene im ganzen Film, als Van Zandt mit seiner Axt in der Hand in einem komplett übertriebenen 30-Meter-Sprung von der Spitze eines Turms Richtung Drachenbullen springt, weil er gerade seinen Schuss mit der Armbrust verballert hat mit der Explosivspitze und weil er sowieso stirbt. Also denkt sich Van Zandt, naja, wenn ich drauf gehe, dann schon. Badass, ne? Dann nimmt er diese Axt im Anlauf und springt mit dieser Axt dem Drachen entgegen und es ist so bescheuert und so cool.
Und er stirbt sofort, der Drache frisst ihn dann, oder? Schnappt ihn aus.
Aber es ist egal, es ist so cool.
Meine Favorite-Szene aus dem ganzen Film, mein Top-Moment ist, obwohl ich den Film seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe, ist mir die immer noch sehr positiv in Erinnerung geblieben. Es ist vielleicht kein Zufall, dass wir jetzt schon eins einmal Star Wars erwähnt haben. Weil ich oder in meinen Notizen stehen Star Wars-Szene. Also mein Top-Moment ist die Szene, in der der Christian Bale und der Gerard Butler für diese ganzen Kinder, die dort in dieser Burg leben, Star Wars vorführen.
Als gute Nachtgeschichte.
Als gute Nachtgeschichte, als Theaterspiel. Und dann die große Enthüllungsszene aus Imperium schlägt zurück nachspielen.
Nein, ich bin dein Vater.
und die ganzen Kinder erschrecken. Und es ist so putzig gemacht, wie der eine und anderen die Hand abschlägt und er dann noch den Kindern so zeigt, dass er es nur in den Ärmel reingesteckt hat. Und das ist einfach so so wholesome, so richtig schön. Ja. Und die Kinder, die dann noch fragen, so, ja, mach den König der Löwen noch oder das mit dem Hai.
Also am allerschönsten finde ich daran, als die Kinder fragen, habt ihr euch das alles selbst ausgedacht?
Ja, und natürlich. Da,
natürlich.
Es ist vielleicht an der Zeit geschuldet, in dem der Film rausgekommen ist. Es war praktisch gerade Star Wars Hochsaison, die Prequels waren im vollen Gange. Und anders wie heutzutage waren auch die ganzen Filme nicht so referenzversessener. Dass in jedem scheiß Film 100 Referenzen zu irgendwelchen Filmklassikern drin sind. Wenn der Film heute rauskommen würde, würde mich wahrscheinlich die Szene komplett ankotzen.
Cool. Dein Flop-Moment.
Mein Flop-Moment, soll ich gleich ins Negative gehen? Also das, was ich tatsächlich am negativsten finde, ist das Finale. Das hat mich überhaupt nicht mitgezogen. Ich habe das Finale bei weitem nicht so spektakulär gefunden wie der Kampf gegen den anderen Drachen. Ich habe gefunden, dass der Drachenbulle, den man zuvor gesehen hat, der so viel größer gewirkt hat wie alle anderen Drachen, denn die ganzen Drachen, die unter ihm geflogen sind, ausgesehen haben wie Vögel unter einer 747er. Aber wie er dann tatsächlich am Boden war, hat er genau die gleiche Größe gehabt wie die anderen Drachen zuvor.
Ja.
Die Fan-Szene, wie er stirbt, ist es halt einfach.
Ist so cool!
Ja, es ist dumm und cool, aber ich hab's dann mehr so von der dummen Seite gesehen. Und schließlich und endlich halt diese Mothership-Trope, die ich schon erwähnt habe, die Kombination aus den ganzen Sachen, die hat dann eigentlich das Finale für mich ein bisschen, ja. Hat für mich den Spaß am Finale etwas getrübt.
Also es fällt mir schwer, dir da zu widersprechen. Also ich habe es ja schon ein, zwei Mal angesprochen. Wenn man jetzt hochtrabendes, anspruchsvolles Kino oder so anschauen will, dann ist der Film dafür nix. Oder am besten nicht denken. Also ich war einfach bloß wieder in meinem 13-14-jährigen Ich und ich fand es einfach nur noch cool. Aber man kann da schwer widersprechen.
Es wäre vielleicht Vielleicht wäre es cooler gewesen, wenn sie noch eine Schippe draufgelegt hätten und das noch ein bisschen absurder gemacht hätten, wenn sie noch mehr hochgejagt hätten oder sowas. Das wäre dann vielleicht das, dass mein Hirn komplett auf ausgeschalten hätte und ich sagte, oh ja, mega geil. Und das war gerade so absurd, dass ich nur gesagt habe, ne, oder nicht spektakulär genug, dass ich gesagt hätte, yeah. Verstehst du, was ich meine?
Vielleicht, dass es keine C4-Spitze gewesen wäre, sondern eine Spitze mit nuklearem Sprengsatz.
Zum Beispiel. Oder was das Finale natürlich auch ein bisschen angehoben hätte, so aus meiner Sicht. Mein Gott, ich würde jetzt den Film nicht schlecht reden. Ich würde ihn auch gut gefunden. Aber was vielleicht ein bisschen mehr reingebracht hätte, ist, wenn der Van Zan, der immer so sehr die Draufgänger-Variante, die voll in die Fresse-Variante gebracht hätte und damit bis dato erfolgreich war, hier quasi gescheitert wäre und dann Quinn mit irgendeiner, ja, vielleicht irgendeiner klugen Idee oder sowas die Sache rumgerissen hätte. Dass vielleicht Quinn der Faktor gewesen wäre, der dann zum Schluss den Sieg gebracht hätte. Aber es war ja eigentlich von Anfang an Van Zans Idee, wir gehen da rein, wir ballern den mit den C4 ins Maul und es passt. Und das ganze die ganze Spannung entsteht dadurch, dass der Van Zan zuerst daneben schießt und der Quinn dann seinen Pfeil verliert und den er nochmal holen muss.
Das wäre übrigens einer meiner beiden Flop-Momente, die ich zur Auswahl hatte. Zum einen mal das, dass er die Bolzen verliert, weil das fand ich wirklich einfach so unheimlich dumm.
Das war halt ein bisschen frustrierend.
Ja, nee, also das ist eine wenige Sache, die mich bei dem Film wirklich aufgeregt haben, so wie er sich umdreht und so sagt, so ich habe einen Pfeil verloren. Ich so, Alter, bist du eigentlich komplett bescheuert? Wie hast du bis jetzt überlebt?
Oder wenn es so gewesen wäre, dass, keine Ahnung, Van Zan geschossen hätte und hätte vielleicht getroffen, aber es wäre wirkungslos gewesen und dann hätte sich der Quinn irgendwas einfallen müssen, wie zum Beispiel mit seinem C4-Pfeil auf den Schlot, auf den der Van Zan steht, von der runtergefressen wurde, auf den dann schießt und dann der auf den Drachen raufstürzt oder so und sie auf diese Art und Weise ausgeschaltet hat. Irgendwas, das ein bisschen cleverer gewesen wäre. Ja. Oder einen kleinen Twist reingebracht hätte.
Ja, ich finde den trotzdem toll. Aber jetzt mal noch ganz kurz zu meinem tatsächlichen Flop-Moment.
Bitte.
Der lag mir zu hochtrabend ist und so weiter ist wie deiner. Also wie gesagt, es gab genau zwei Dinge, die mich an dem Film aufgeregt haben. Zum einen, dass er die Bolzen verloren hat, weil Junge weiß schon.
Das ist das einzig Wichtige, was du dabei hast.
Ja, Mann. Und die zweite Szene war tatsächlich bei den Halo-Jumpern, also beim Kampf gegen den ersten Drachen, als man praktisch diese Perspektive hat und man den Halo-Jumper hat und über seine Schulter sieht und den Drachen ihm hinterherstürzen sieht. Wieso zum Teufel schlägt er mit seinen Flügeln? Die sind gerade im Sturzflug, der müsste die anlegen, damit er schneller fliegen kann. Warum schlägt er mit den Flügeln? Das finde ich so dumm. Weißt, in dem ganzen restlichen Film, Physics hin und her, schaut das alles halbwegs nachvollziehbar aus und so mit den Flügelschlägen und alles. Warum schlägt der da mit den Flügeln? Was soll das? Okay, das war mein Flop-Moment.
Also ich muss sagen, was so Drachenflügel und Flügelphysik angeht, bist du ja da ziemlich detailverliebt. Wenn ich dran denke, beim Dragonheart versus Schwimmen unter Wasser mit den
das
Flügeln.
Das war mega cool!
Und hier die Drachen mit die Löcher in die Flügel und da ist das Fliegen dann nicht überzeugend.
Es geht da halt wirklich dann so ums Gefühl. Also ich meine, du musst bei einem Film immer eine realistische Bedrohung oder zumindest, dass es halbwegs, ich meine, dass es überzogen ist und so weiter, auch bei Godzilla und sonst was, ist schon klar. Aber in dem Irrealismus praktisch eine konstante Realität reinbringen, das ist ja immer so die Kunst. Und das hat mich für 2 Sekunden rausgezogen und das hat mich angekotzt. Ich glaube, wir können zu unserer Daumenwertung kommen.
Ja, genau. Unsere Daumenwertung von 2 Daumen nach unten bis noch 2 Daumen nach oben. Philipp, ich glaube, ich kann es deinen ganzen Grinsen, das du die ganze Zeit gehabt hast und deiner euphorischen Ausführungen kann man eigentlich schon...
Ja, wie gesagt, der Film ist für mich war ein prägender Film der Adoleszenz. gesagt, also wenn man jetzt irgendwie hochanspruchsvolles Kino will oder sonst was, dann lässt man da die Finger vielleicht eher weg. Aber wenn man einfach mal einen coolen Streifen haben will für 1,5 Stunden, gutes Entertainment, ist das wirklich ein super Film für einfach mal einen Freitagabend oder sowas. Also von mir 2 Daumen nach oben. Ich kann da nicht anders.
Ja, gut, da bin ich dieses Mal wieder die Negative Nancy hier. Und wie gesagt, ich finde den Film zwar gut, aber halt eben auch nicht so gut. Ich bleib hier bei unserem Mittelwert von 1 Daumen nach oben und 1 Daumen nach unten. Ne? Ich glaube, das Problem bei mir ist, bei dem Konzept müsste er entweder ein bisschen mehr cheesy sein, ein bisschen überdrehter, ein bisschen mehr einfach Spaß mit sich selbst haben oder die ganze Sache ein bisschen durchdachter und ernster angehen. Der trifft bei mir genau auf so einen Punkt zwischen diesen beiden Sachen, wo er eben bei mir zwar noch funktioniert, aber mich eben dann nicht so euphorisch mitreißt wie jetzt ich zum Beispiel. Es tut mir leid, Philipp, du schaust jetzt ganz traurig.
Ja, ich bin tief verletzt. Ich habe gehofft, dass du ihm wenigstens 1 Daumen nach oben gibst.
Ich hab mir das letzte Mal schon beim Dragonheart von dir überreden lassen. Was ich immer noch nicht bereue. Aber nee, das hat nicht ganz so bei mir gezündet. Nicht ganz so arg wie bei dir gezündet, sagen wir so. Okay, dann sagen wir euch allen da draußen, unseren Zuhörern, danke, dass ihr unsere ausführlichen und chaotischen Ausführungen bis zum Schluss angehört habt. Wir sagen danke an die Band Silent Youth, die uns die Musik stellt. Auf Social Media, wenn ihr uns da verfolgen wollt, würde ich euch Twitter empfehlen. Da ist unser Handle @ddd_cast. Und hören könnt ihr uns, abgesehen von der Plattform, auf die ihr uns gerade hört, das ist laut der Anchor-Auswertung eine andere Plattform, tatsächlich. Aber wir laufen auch auf Spotify, auf Anchor, auf Google Podcasts und sind auf ein paar anderen Seiten zu finden. Wir haben jetzt den February, unseren Drachenmonat, abgeschlossen. Und haben uns jetzt gedacht, weil es ja draußen in letzter Zeit so frostig war, dass wir vielleicht ein dementsprechendes Thema anschneiden könnten. Und für den März sehen wir uns Yeti-Filme an.
Genau, und da fangen wir gleich mal an mit The Abominable Snowman aus dem Jahre
1957.
Freue ich mich auch schon drauf.
Ich bin gespannt, was du von dem Streifen hältst. Den habe ich jetzt zuvor mal angesehen, aber das ist auch schon zig Jahre her. Okay, in dem Sinne nochmal kurz danke und Servus.
Auf Wiederhören.
Deine Euphorie hast du nicht verstecken können.
Ich finde den Film halt einfach geil. Er ist bescheuert, aber geil.
Es ist guilty pleasure.
Nee, also da bin ich aber auch schuldig. Und es ist keine guilty pleasure. Null guilt. Ich spüre da null Schuld oder sonst irgendwas dafür. Ich finde den Film geil.